man in eine Gemeinde als Gast kommt, dann ist man selber immer gespannt, was erwarten denn die Leute oder kommt das, was ich predige, gut an oder sind die alle schon satt und kommen die nur aus Traditionen Gottesdienst? Das sind alles so Fragen, die einen beschäftigen, wenn man in eine Gemeinde kommt. Und ich habe mich jetzt auch im Vorfeld gefragt, wie ist wohl der Ablauf bei euch? Ich habe mich jetzt gar nicht richtig schlau gemacht. Die Leute, die schon lang bei der ETG sind, das ist eine Lupe, kein Handy, die wissen, früher war das in jeder Gemeinde, war der Gottesdienstablauf fast identisch. Gebet, Lied, Predigt, Gebet, kniend oder stehend, Lied, Gottesdienst, fertig. So war früher der Ablauf, da konnte man überall hingehen in ETG-Gemeinden, das war fast immer dasselbe. Manche sind beim Gebet gekniet, manche sind aufgestanden, also die, wo ein bisschen fortschrittlicher waren, die sind dann schon gestanden und die anderen sind noch gekniet und es war interessant, also ich habe viel ETG-Geschichte persönlich erlebt, Positives und auch Negatives. Und ich durfte in diesen ETG-Gemeinden über, ich habe mir das mal aufgeschrieben, 33 Jahre predigen. Und dann nach 33 Jahren dachte ich, jetzt ist es genug. Und dann habe ich mein Predigtamt zurückgegeben und jetzt bin ich praktisch bei euch als nicht ordinierter Prediger. Also das heißt, ihr könnt mich weder absetzen noch rauswerfen. Ich habe alle Freiheit. Seitdem ich der offizielle Predigtdienst zurückgegeben habe, ist einfach schön, ja, wenn man frei Gottes Wort verkündigen darf. Als ordinierter Prediger oder Pastor oder wie man es nennt, da hat man immer Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde. Das wird bei euch ähnlich sein. Die Ältesten die dürfen nicht dasselbe predigen wie ich als freier Prediger, weil die müssen immer hier sein. Ja. So ist es, das Leben. Aber ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, es ist ein unwahrscheinliches Vorrecht, wenn man Gottes Wort verkündigen darf. Das ist ein Vorrecht. Und das hat mir in meinem Leben auch sehr viel Freude und Kraft gegeben, das tun zu dürfen, ja. Menschen mit hineinnehmen in Gottes großen Plan, was Gott mit uns Menschen will. Und als ich mich für diese Predigt hier entschieden habe, da waren die ganzen furchtbaren Terroranschläge, so die jetzt in den letzten 4 Wochen waren, da waren die noch gar nicht. Und da habe ich mich für dieses Wort entschieden, was ich heute mit euch durchgehen möchte. Es ist ein prophetisches Wort aus dem Propheten Jesaja, den ich sehr liebe und der unwahrscheinlich viel uns zu sagen hat. Und da hat Gott in Jesaja 8 zu uns gesprochen: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Im Moment muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer und letzte Woche war ich mit jemand unterwegs auf der Bahn. Da habe ich wirklich jeden angeschaut der mit im Abteil saß und in einem kleineren Bahnhof zwischen Heilbronn und Heidelberg gucken wir nach dem Fahrplan und dann kommt einer auf mich zu, der hat gemerkt, ich sehe nicht richtig. Dann habe ich gesehen, aha, Security, ein Sicherheitsbeamter, hat gebrochen Deutsch gesprochen. Ja, hat er gesagt, ich bin der erste Tag hier. Wir sind hier versetzt worden von Thüringen. Und ja, ich bin Russe. Sicherheitsbeamter. Und dann habe ich gesagt, sind Sie bewaffnet? Nein, brauche ich nicht. Ich bin selbst die Waffe. Es hat sich in unserer Gesellschaft, wenn ihr das beobachtet, einiges verändert. Und wenn ihr mit Menschen sprecht, viele Menschen haben im Moment wirklich Ängste. Es gibt es immer schon, dass die Leute Ängste haben, aber im Moment, mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, ist das vermehrt. Jetzt sollen wir ja, wenn wir Gottesdienst feiern, keinen Angstgottesdienst feiern, sondern wir sollen ja einen Gottesdienst feiern, wo Gott groß wird und wo Gott uns Trost gibt. Und da meine ich, da ist dieses Wort Balsam auf unsere Zeit, in der wir leben. Denn, ich lese es noch einmal, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das ist Gottes Wort. Ich habe meine Predigt heute den Titel gegeben, der Friedefürst. Der Friedefürst. Und da möchte ich einige meiner Gedanken euch weitergeben, was ich darunter verstehe und wie ich denn auch den Friedensfürst verstehe. Was ich gerade gelesen habe, ist in Jesaja 8. Und jetzt lese ich aus Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern Lande, scheint es hell. Ich lese ab Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und seine Herrschaft wird groß sein, wunderbar, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's setze. Ihr seht, ich brauche tatsächlich meine Lupe. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird nun der Eifer des Herrn Zebaoth. Dieser Text des Jesajas, des Propheten Jesaja, wurde circa 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Also Jesaja, dieser große Prophet, lebte 700 Jahre vor Christus. In einer Zeit, in der kurz darauf das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Assyrien weggeführt wurde. In der Zeit lebte Jesaja. Jesaja erachte ich als den größten Propheten, der in der Bibel uns dargestellt wurde. Warum achte ich ihn als den größten Propheten? Das muss er nicht sein, aber für mich ist er der Größte. Er hat in seiner Prophetie den größten Zeitraum der Weltgeschichte uns wiedergegeben. Den größten Zeitraum. Es gibt keinen Prophet, der so weit in die Zukunft Prophetien gesagt hat wie Jesaja. Nämlich, er gibt uns am Ende seines Kapitels einen Blick auf die zukünftige Welt Gottes. Ich habe mal so ganz grob die Jahreszahlen mir überschlagen. Also er hat 700 Jahre vor Christus gelebt. Dann kommt Christus. Wir leben 2000 Jahre nach Christus. Sind es 2700 Jahre. Und er sieht aber noch weit über diese Zeit hinaus. Also er sieht mindestens, ich sage es jetzt einmal nach meiner Erkenntnis, noch weitere 1000 Jahre oder mehrere 1000 Jahre in die Zukunft. Also sind es 3700 oder vielleicht 4000 Jahre. Diese Zeitspanne sieht Jesaja die Menschheitsgeschichte. Und das ist faszinierend. Kein anderer Prophet sieht so weit in die Zukunft wie Jesaja. Ihr dürft es gern überprüfen und ihr werdet mir zustimmen, das ist so. Bei Jesaja kommen die unterschiedlichsten Themen, die er behandelt. In diesem Thema, im Kapitel 9, geht es vom Schwerpunkt her um das Kommen des Messias, des Jesus Christus. Das ist der Schwerpunkt. Es geht aber in anderen Kapiteln, es geht um die Kreuzigung, um furchtbare Dinge, die mit dem Volk Gottes geschehen werden. Es geht um die Wiederannahme des Heils durch die Juden. Und es geht um das Endgericht, es geht um die Ewigkeit. Also unwahrscheinlich viel, was in diesen Büchern des Jesaja uns aufgeschrieben ist. Der bekannteste Vers oder bekannteste Kapitel, das wir kennen, ist wahrscheinlich das Kapitel 53, sehr bekannt. Nun würde dieses Thema, was ich hier habe, natürlich auch sehr gut in die Adventszeit passen. Passt es auch mitten in die Sommerzeit, kurz vor die Ferien? Ich meine ja. Denn Gottes Wort, wenn ich es richtig verstehe, ist es zeitlos. Wir nehmen oder hatten jetzt gerade in unserem Hauskreis den Timotheusbrief durchgenommen, neutestamentlicher Brief. Und der sagt eindeutig, dass alle Schrift, alle, also er unterscheidet nicht zwischen Altem und Neuen Testament, sondern der sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Nütze, zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Ermunterung und so weiter. Und das ist für mich so eine Grunderkenntnis der Bibel, dass wir sowohl Altes Testament wie Neues Testament gleichwertig in einem Gottesdienst behandeln dürfen. Und interessanterweise, wenn wir das Neue Testament lesen und mal die Zitate untersuchen, die aus dem Alten Testament stammen, dann ist es ein ganz großer Bereich. Ich habe mal gehört, dass ein Drittel des Neuen Testamentes aus Zitaten des Alten Testamentes besteht. Mag mehr sein, aber selbst ein Drittel wäre relativ viel. Ja, also so denke ich, passt dieses prophetische Wort hier des Jesaja auch in unsere Zeit, auch in die Sommerzeit. Ihr könnt es ein Advent noch einmal ja betrachten. Ein Prediger von eurer Gemeinde würde wahrscheinlich wieder andere Schwerpunkte legen, als ich das jetzt lege. Es geht also jetzt hier um die Namen dieses Kindes. Die Namen dieses Kindes. Uns ist Gegenwart ein Kind geboren. Mein erster Gedanke zu diesem Ausspruch: Wie kann ein Mensch, ein Prophet, eine Aussage machen in der Gegenwart über ein Ereignis, das erst 700 Jahre später geschieht? Uns ist ein Kind geboren. 700 Jahre später wurde diese Aussage Wirklichkeit. Ich habe mir einmal die Frage gestellt, es gibt ja falsche Propheten, es gibt auch in unserer Zeit viele falsche Propheten. Also wenn ihr Bücher habt zu Hause über Zukunft und über Endzeit, hat jeder garantiert in seinen Bücherregal stehen. Prüft sie immer dahin, ob das, was der Schreiber schreibt, ob das der Wahrheit entspricht. Es gibt leider in unserer Zeit auch ganz viele falsche Propheten. Die sehen aus jeder politischen Konstellation schon die Erfüllung der biblischen Prophetie. Die sehen aus jedem Bericht, der vom Nahen Osten kommt, sehen sie schon die Erfüllung der Endzeit und so weiter. Also ich möchte jetzt wirklich gute Bücher nicht schlecht machen. Aber merkt euch das mal, wenn ihr solche Bücher lest. Und ich merke das im Gespräch mit Menschen, was für Richtung da sie lesen. Menschen, die zum Beispiel nur über Endzeit Bücher lesen, haben meistens verstärkt Ängste. Weil sie jetzt meinen, dass jetzt die Endzeit schon ganz nahe vor der Tür ist und dass jetzt alles sich noch verstärkt und. Das steht zwar in der Bibel drin, aber wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein. Ich habe vor 40, 50 Jahren auch in der Richtung Bücher gelesen und das waren falsche Propheten. Das ist nicht eingetroffen, was die geschrieben haben. Jesaja sagt, uns ist ein Kind geboren. Er macht eine Aussage, als ob es Gegenwart wäre und es geht in Erfüllung. Und so denke ich, das ist ein kleiner Ansatz, wie wir etwas prüfen können, ob es richtige oder falsche Prophetie ist. Also es muss eben auch dann eintreffen, wenn jemand eine Prophetie hat. Es muss eintreffen. In den Gemeinden, ich weiß nicht, ob bei euch die prophetische Gabe da ist. Es ist im Moment auch ein bisschen eine Modeerscheinung, dass man... Ich glaube, dass es das gibt, Prophetie in der Gemeinde. Aber falsche Prophezeiungen können sehr, sehr, sehr viel Leid und Not erzeugen. Ich sage euch eine Prophezeiung, ich spreche aus Erfahrung, nicht weil ich das gelesen habe. Ja? Wenn jemand zu einem anderen lieben Menschen sagt, der krank ist, ja, ich weiß, du wirst wieder gesund. Das hat mir Gott gezeigt. Dann gehen da bei mir die Alarmglocken hoch. Es kann sein, dass das so geschieht. Aber was ist, wenn der Mensch nicht gesund wird? Und wenn der stirbt? Hat sich jetzt Gott geändert oder war das eine falsche Prophetie? Also prüft es einfach, wenn Prophezeiungen gesagt werden über Menschen, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist ganz wichtig. Aber falsche Prophezeiungen geben ganz, ganz viel Not bei Menschen. Im schlimmsten Fall kommt der Mensch in eine ganz tiefe Depression und in eine furchtbare Situation rein, wenn das dann nicht in Erfüllung geht, was ihm jemand als prophetische Rede weitergegeben hat. Jesaja war ein Prophet, der von Gott diese Offenbarung bekam, und das, was er ausgesprochen hat, hat Gott ihm wirklich eingegeben. Und es ist in Erfüllung gegangen. Es ist in Erfüllung gegangen. Uns ist ein Kind gegeben. Manche von euch sind Eltern, haben auch Kinder oder Großeltern. Wir hatten auch oder haben noch 4 Kinder und Schwiegerkinder, inzwischen Enkelkinder. Übrigens, hat es mit der Predigt nichts zu tun, aber wegen den Gebetsanliegen, was mir ein ganz großes Anliegen ist, sind wirklich unsere Teenager. Wir haben Teenager bei unseren Enkeln. Ihr, manche von euch auch, die sind jetzt auf der Lindenwiese. Und glaubt mir, die können dann mit Gott in Berührung kommen und werden ihr Leben Gott auch übergeben, wenn sie aufrichtig das wollen und wenn wir auch da im Gebet dahinter stehen. Also wir haben manchmal bestimmte Sorgen auch um unsere Enkel und auch um die Teenager in der Gemeinde. Welchen Gefahren die heute ausgesetzt sind. Und da sind wir als Großeltern und als Eltern aufgefordert, sie einfach im Gebet vor Gott hinzutragen, damit sie bewahrt werden, damit sie durchgetragen werden. Also das wäre jetzt mein Anliegen. Das liegt uns für diese Woche ganz arg auf dem Herzen, dass wir für Enkel beten und beten und noch einmal beten. Dass sie mit Gott wirklich ganze Sache machen. Denn es ist nicht selbstverständlich, wenn man in einem christlichen Haus aufgewachsen ist, dass man dann automatisch auch den Weg mit Jesus geht. Leider stellen wir fest, dass manche doch abdriften und verkehrte Wege gehen. Möge sie Gott bewahren. Also wenn wir aber als Gemeinde und als Eltern zusammenstehen, dann haben wir hier eine Macht des Gebetes und das dürfen wir, denke ich, ausnützen. Uns ist ein Kind geboren. Und nun führt der Jesaja die Namen dieses Kindes auf. Wir müssen wissen, dass im Alten Testament die Namen, die eine Person bekam, immer auch eine Bedeutung hatten. Also wir haben ja auch Kinder, als wir denen die Namen gegeben haben, ich glaube, es war uns nicht so hundertprozentig bewusst, die Namen, die unsere Kinder bekommen haben. Bei unseren Söhnen, da hat uns Gott ja so ein Fingerzeig gegeben, aber bei unseren Töchtern weiß ich es jetzt nicht mehr. Da haben wir einfach den Lieblingsnamen gegeben, der uns sympathisch war. Aber im Alten Testament war der Name für die Person, ich möchte sagen, Programm. Es war wichtig, wie einer geheißen hat. Und deswegen führt auch Jesaja uns hier die unterschiedlichsten Namen auf, die das Kind hier, er nennt es einfach das Kind, bekommen hat. Oder ja, das ist ja Prophetie. Die erste Name, Wunderrat. Also bei uns gibt es jetzt in der Gemeinde den Namen nicht. Heißt bei euch jemand Wunderrat? Also ich kenne niemanden. Auch also ich in meinem Leben, ich habe niemanden kennengelernt, der Wunderrat heißt. Jesaja sagt doch, das Kind heißt Wunderrat. Das Kind ist ein, mehr als ein Kind, es ist ein wunderbarer Ratgeber. Wir kommen der Sache schon näher. Die Bedeutung ist wichtig, nicht der Name. Die Bedeutung. Das Kind, von dem Jesaja redet, ist ein wunderbarer Ratgeber. Ist das nicht Jesus? Trifft das nicht voll auf Jesus zu, dass er der wunderbare Ratgeber ist in allen Anliegen, die wir haben? Wie viel Rat suchen wir bei Jesus? Sehr wichtig. Es gibt ja andere Ratgeber oder Berater für unser Leben. Ich komme ja aus der Versicherungswirtschaft, uns wird ja nicht viel Gutes nachgesagt, wie wir die Leute beraten. Oder die Banker. Habt ihr Banker in der Gemeinde? Die haben im Moment noch ein viel schlechteres Image als die Versicherungsleute. Und dann gibt es ja verschiedene Berufsgruppen, die auch Leute beraten. Die ganze Pharmaindustrie und die, je nachdem, wie man das alles sieht, ja. Also es gibt unendlich viele Ratgeber. Der wunderbare Ratgeber, Jesus. Ich denke, den sollten wir als erstes um Rat fragen, wenn wir irgendetwas entscheiden oder einen Schritt gehen in unserem Leben. Was würde Jesus jetzt in dieser Situation zu uns sagen? Der wunderbare Ratgeber. Oft fragen wir andere Ratgeber um Rat. Und sie geben uns einen gut gemeinten Rat. Und wir merken dann, es ist doch nicht der richtige Weg. Und dann kommen wir zu Jesus und fragen den auch. Und ja, manchmal müssen wir dann eben unseren Weg irgendwie wieder korrigieren, damit wir wieder auf die richtige Linie kommen. Aber schlussendlich weiß das Jesus, der wunderbare Ratgeber. Der Gott hält. Ich kenne auch niemanden, der so heißt, Gott hält. Ich kenne Gott Fried, Gott Lieb, Gott Lob. Aber Gott hält. Wunderbarer Name. Jesus wird hier, das Kind, er spricht ja hier vom Kind, er wird hier als Gott bezeichnet. Dürfen wir Jesus als Gott bezeichnen? Ich würde sagen, ja. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, für mich sind die drei eins. Und deswegen dürfen wir auch Jesus als Gott bezeichnen. Hier, Jesaja bezeichnet ihn als Gott hält. Hier ist nicht Gott gemeint, hier ist Jesus gemeint. Er spricht hier vom Kind. Gott hält. Ewig Vater. Trifft das für Jesus zu oder trifft das für Gott zu? Für beide. Also ich denke, wenn wir über die Dreieinigkeit Gottes reden, Ja, tun wir uns schwer, wenn wir das auseinandernehmen. Das ist der Sohn, das ist der Gott, das ist der Heilige Geist. Es ist eine Einheit. Darf ich euch von mir ein Geheimnis verraten? Ich sage es ja öffentlich. Auch bevor ich hierher kam, in diesen Gottesdienst, habe ich mich bewusst unter die Dreieinigkeit Gottes gestellt. Beziehungsweise in die Dreieinigkeit Gottes. Also ich liebe Bilder und ich liebe dieses Symbol, dieses Dreieck für Gott. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ich mich in dieses Dreieck hineinbegebe, dann ist Gott um mich. Das tue ich, wenn ich vor schwierigen Situationen stehe im Leben, stelle ich mich in die Dreieinigkeit Gottes. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft, weil da weiß ich, da ist Gott bei mir, da ist Jesus bei mir und dann ist der Heilige Geist bei mir oder in mir. Versucht's mal. Wenn ihr vor eine schwierige Situation kommt, schwieriges Gespräch oder sonst vielleicht, ja, ist egal was das ist, ja, stellt euch bewusst in die Dreieinigkeit Gottes. Es hilft unwahrscheinlich. Versucht's mal. Es ist ein Versuch wert. Und vor allem dürfen wir wissen, wenn wir von Gott umgeben sind, dann sind wir immer auf der richtigen Seite. Der Friedefürst. Hat Jesus, als er auf diese Erde kam, nicht auch viel Unfrieden angerichtet? Er hat manchen Unfrieden angerichtet. Manche sind gegen ihn gegangen. Manche sind seine Feinde geworden. Und Jesaja bezeichnet ihn als den Friedefürsten. Es ist eine prophetische Aussage. Ein Friedefürst, denke ich, ist natürlich der Mensch, der zunächst Frieden lebt. Er hat den Frieden gelebt. Er hat uns das vorgezeigt, wie man leben kann. Er hat seine Feinde geliebt. Er ist der Friedefürst. Da Jesaja ein Prophet ist, spricht er natürlich auch von der Zukunft. Und da bin ich ganz tief überzeugt, dass Jesus auch als Friedefürst auf diese Welt wieder zurückkommen wird. Und er wird laut der Offenbarung auch auf dieser Welt einmal ein Friedensreich aufrichten. Es glauben nicht alle Christen, das ist auch vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich glaube es. Offenbarung, Jesus wird ein Friedensreich aufrichten, das heißt sogar über 1000 Jahre. Manche bezeichnen das als das 1000-jährige Friedensreich, andere sagen, das ist ein messianisches Friedensreich, das ist alles zweitrangig. Manche sagen, das kommt gar nicht, soll man ausstehen lassen. Ich glaube es, er ist der Friedefürst und er wird dieses Friedensreich aufrichten. Können Sie in der Offenbarung nachlesen, steht es wortwörtlich. Der Friedefürst, der wunderbare Ratgeber, der Gott hält. Dann sagt er, er wird von einer Jungfrau geboren werden. In Jesaja 7 kommt das vor. Und da wird dann dieser wunderbare Name Immanuel genannt. Immanuel, Gott mit uns. Also sein Name ist Programm, Immanuel. Und der Engel zu Maria, der sagte ja dann auch, du wirst einen Sohn gebären und dessen Namen sollst du Jesus heißen. Auch wieder Programm. Also wir sehen, wie viele Namen das dieser Jesus Christus, dieser Messias bekommen hat. Unwahrscheinlich. Petrus sagt, du bist der Christus. Ist auch ein wunderbarer Name. Man könnte jetzt auch noch eine erweiterte Predigt halten über die anderen Namen, die außerhalb von Jesaja genannt sind. Da gibt es eine ganze Aufstellung, wie der Name Jesu, was der alles bedeutet. Und jedem von uns wird wahrscheinlich der eine oder der andere Namen mehr oder weniger sympathisch sein. Für mich zum Beispiel ist der Name Immanuel ganz besonders sympathisch. Wir haben aufgrund dessen auch einer unserer Söhne den Namen gegeben. Das darf man ja. Nein, ist ein anderer Name. Ja, also das Name hier für Jesus ist eben Programm. Er wird ein Friedensreich aufrichten. Er ist der wunderbare Ratgeber. Und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und auch dieses Bild finde ich gewaltig. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Der Friedefürst, habe ich meine Predigt überschrieben. Und das in Anbetracht der Zeit, in der wir leben, wo weltweit eben Unruhe und Kriege und Terror und in unserem Land alles durcheinander geworfen wird. Glaube ich ganz fest daran, an diese Aussage von Jesaja 8, denn es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Du brauchst ja aus dieser Predigt außer diesem Satz nichts merken. Wenn du dir diesen Satz merkst, dann wird es dein Leben beeinflussen und du wirst Jesus hundertprozentig vertrauen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es ist alles unter Gottes Kontrolle. Es ist alles unter Kontrolle von Gott Held, dem Friedefürst. Und du darfst eben diesem Gott hundertprozentig vertrauen. Dieser Jesaja hat, wie ich es euch schon erwähnte, am Ende des Jesaja-Kapitels, zum Beispiel in Kapitel 65, wunderbar gesagt, dass auch selbst über Jerusalem einmal wieder der Friede hereinbrechen wird. Jesaja 65, Jesaja 66. Es wird einen neuen Himmel, es wird eine neue Erde geben. Das ist die Prophetie, die jetzt also noch weit in die Zukunft geht. Da sind wir noch weit entfernt. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr irgendwo mal entmutigt seid, lest Jesaja. Man bezeichnet auch Jesaja als den Evangelisten des Alten Testamentes. Also der hat
wunderbare Aussagen und wir dürfen uns darauf verlassen und er wird uns in diesen Verheißungen beistehen. Jesus wird uns beistehen. Alle, die ihr irgendwo in Ängste lebt, werft euer Vertrauen nicht weg. Gott ist treu. Wir wollen auch an diesem Tag ihm hundertprozentig vertrauen. Gott segne uns. Ich möchte noch mit uns beten. Du guter Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der Herr, der Friedefürst, der König, der Heiland, der Erlöser. Du bist alles. Und du hast unser Leben in deiner Hand. Und du gibst uns Mut für heute und für morgen und für jeden Tag, den wir noch leben. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du unser Leben reich gestalten möchtest. Ich möchte gerne beten, auch hier für die Gemeinde in Ludwigsburg. Du möchtest auch sie segnen, ihnen Freude schenken, die Liebe untereinander schenken, Vergebung. Herr, du möchtest Trost geben, da wo Menschen vielleicht verletzt sind oder wo Menschen sich nicht verstanden fühlen. Du möchtest einfach deinen Frieden in unsere Herzen hineinlegen. Vielen Dank, dass du so groß bist. Segne uns du am Rest dieses Tages und bleibe du bei uns, du guter Gott und Vater. Vielen Dank für alles. Amen.